Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir feiern diesen Gottesdienst, weil Gott uns liebt und weil es Gott verdient hat, dass wir ihm unsere Zeit schenken, dass wir ihm Lieder singen und ihm in der Bibel zuhören. Und schön, dass ihr dabei seid und gemeinsam mit uns den Gottesdienst feiert. In der letzten Woche hat Susanne an dieser Stelle von einem Muttertagsgeschenk gesprochen und eine Quizfrage gestellt. Und dort ging es darum, dass sie die Frage stellte, in welchem Land harte Jungs weich wurden und deswegen geschnappt wurden. Und sie hat diese Quizfrage gestellt und Mütter konnten sich dann daraufhin melden. Und die erste, die dann die richtige Antwort hatte, hat ein kleines Geschenk bekommen. Was ist denn die Auflösung davon? Gesuchte Verbrecher konnten in Mexiko geschnappt werden, weil sie es sich nicht nehmen ließen, ihre Mütter am Muttertag nicht zu besuchen. Also harte Kerle, die auf der Flucht waren, wollten unbedingt am Muttertag bei ihrer Mutter sein. Und das hat dann die Polizei dazu veranlasst, bei den Müttern nachzuschauen und dann die Verbrecher zu schnappen. Also wir sehen, dass die Liebe zur Mutter, die Muttertreue, die man sein ganzes Leben genossen hat, dass die in einem Hingabe weckt. Und in gewisser Form ist das eine schöne Überleitung zu unserem Predigtthema heute. Wir werden mit der Nehemia-Predigtreihe fortsetzen. Und das Thema lautet, weckt Gottes Treue Hingabe in uns? Einige Informationen. Nächsten Sonntag haben wir für die Mitglieder eine wichtige Veranstaltung, eine digitale Veranstaltung. Wir werden das erste Mal digital unsere Mitgliederversammlung haben. Um 16 Uhr findet ihr in einem geschützten Online-Bereich alle Informationen, die Tagesordnung und dann auch das Video. Um 16 Uhr wird es dann veröffentlicht, nächsten Sonntag. Und um 20.30 Uhr am Abend gibt es dann einen Livestream, wo ihr die Möglichkeit habt, nochmal auf das Gehörte zu reagieren, mir Fragen zu senden und ich werde das in diesem geschützten Livestream-Bereich dann beantworten, soweit ich das natürlich kann. Ihr habt alle Informationen per E-Mail erhalten. Wenn du nichts erhalten hast, dann bitte kontaktiere uns oder mich und dann bekommst du alle Informationen, denn wir möchten, dass möglichst viele in dieser Phase dennoch teilnehmen können. Das mit den DNA-Telegruppen, das hat sich inzwischen ganz gut eingespielt, dass wir uns unter der Woche treffen, miteinander austauschen und beten. Und das ist auch vielen wichtig geworden. Das freut uns. Ab nächster Woche wird es allerdings Änderungen geben. Denn mit den Lockerungen, die wir hier auch in Baden-Württemberg erleben, wollen wir die persönlichen Treffen auch mehr forcieren. Dass dort, wo man sich zu Gebetsversammlungen treffen kann, dass wir auch Kleingruppen wieder die Möglichkeit geben möchten, dass sie sich hier treffen. Alle Informationen findet ihr auf unserer Internetseite. Bitte schaut dort in dem Reiter Blog oben im Menü immer mal wieder nach. Es ist nämlich so, dass auch in Baden-Württemberg die Gesetzeslage sich tatsächlich teilweise täglich ändert und wir immer wieder darauf reagieren müssen. Also schaut da immer wieder nach, wie es gerade abläuft, welche Möglichkeiten ihr habt für persönliche Treffen hier, also für persönliche Gebetstreffen. Nicht irgendwelche Partys, die wir hier feiern, sondern natürlich, um den Glauben miteinander zu teilen. Aber für heute und für kommenden Mittwoch gilt noch, dass wir jeweils nach dem Podcast uns in den Telegruppen treffen. Schaut einfach im Internet, ihr werdet dort alle Informationen finden, wie wir die Wochen strukturieren möchten. Zum Schluss möchte ich der Infos noch auf eine Sache hinweisen. Wir haben uns jetzt schon 2 Monate oder knapp über 2 Monate hier nicht mehr in den Gottesdiensten getroffen. Das ist schmerzlich. Und ich möchte euch einfach daran erinnern, unsere Gemeinde nicht zu vergessen, auch in finanzieller Hinsicht, dass ihr die Gemeinde finanziell unterstützt. Wir können nicht bei jedem zu Hause vorbeifahren mit dem Kollektenkorb, damit ihr eure Gabe weitergebt. Wenn ihr es auf dem Herzen habt, diese Gemeinde finanziell zu unterstützen, dann seid so lieb, benutzt die Überweisungsmöglichkeit auf der Internetseite, könnt ihr alle Informationen abrufen und diese Gemeinde segnen. Jetzt werden wir miteinander gleich das Kinderlied singen. Macht euch schon mal bereit mit euren Kids zu Bewegung und Gesang. Und ich möchte noch beten zu Beginn. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst, dass wir online uns jetzt verbinden können. Aber nicht die Online-Verbindung verbindet uns, sondern deine Liebe und der Heilige Geist. Danke, dass du treu bist und dass wir deine Treue feiern dürfen. Und ich bitte dich, dass du in deiner gewohnten Treue wieder neu unsere Herzen anrührst und bewegst und wir gestärkt werden von dir und unsere Liebe und unsere Hingabe gemehrt wird, Herr. Segne uns und segne auch den Lobpreis und die Anbetung, dass sie dir gefallen, Herr, und dein Herz anrühren und unsere Herzen auch erheben zu dir. Amen.
strahlst in die Welt, du erhältst mein Herz. Für dich lebe ich allein, du vereinst in dir, was mein Herz begehrt. Bei dir find ich, was ich brauch, bei dir allein. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh, lauf dir hinterher.
Jesus, wir haben gesungen, du bist treu, Herr, du bist treu und deine Treue, Herr, sie hebt niemals unsere Untreue auf. Und wie oft gehen wir eigene Wege, wie oft biegen wir ab von dem Weg, auf dem du uns gestellt hast und wir landen in einer Sackgasse. Doch Herr, du bist treu. Du führst uns zurück an den Punkt und sagst, jetzt gehen wir weiter, wir machen weiter, Herr. Du gibst uns nicht auf. Dafür danke ich dir. Ich preise dich für diesen Morgen, Herr. Ich preise dich, dass du da bist durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und du stehst wirklich höher heute Morgen. Höher als all unsere Not, höher als all unsere Sorgen, höher als all unser Versagen, Herr. Dafür danke ich dir. Du bist bereit, mit uns weiterzumachen. Du bist bereit, mit uns weiterzugehen, wenn wir uns dir öffnen. Wenn wir zu dir sagen, Herr, komm und erfülle uns. Begegne du uns neu. Das möchten wir heute Morgen, eine neue Begegnung mit dir, in deinem Wort, das wir jetzt hören werden. Und ich danke dir, dass wir ein gutes Wort hören werden, Herr. Und deine Worte, sie kommen niemals leer zurück. Und so segne heute Morgen Waldemar, der dein Wort bringt. Fülle sein Herz neu mit deiner Liebe und mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Darum bitten wir. Amen.
Unser Predigttext und Predigtthema findet sich heute in Kapitel 7 des Nehemia-Buches. Und wenn ihr eure Bibeln schon bereit habt und mal aufgeschlagen habt, merkt ihr, wow, es sind tatsächlich 72 Verse, die wir uns jetzt anschauen werden. Und als Derek Thomas, ein englischer Pastor und Prediger, durch das Buch Esra und Nehemia predigte, kam er auch an Nehemia 7. Und hat dort gesehen, wow, hier sind wieder ganz, ganz viele Namen aufgelistet, ein ganzes Register. Und er schrieb dann Folgendes. Dies ist nicht nur eine lange Liste von Namen, es handelt sich auch um die gleiche Liste, wie sie bereits in Esra 2 enthalten ist. Die Liste beim ersten Mal durchzulesen, stellt eine Herkulesaufgabe in Bezug auf Aussprache und Ausdauer dar. Sie ein zweites Mal durchzulesen, könnte unsere Geduld sehr wohl bis an die Grenze testen. Die Bibel kann ein seltsames Buch sein. Die Versuchung, sich dem glorreichen 8. Kapitel zuzuwenden, ist groß. Aber Nehemia 7 ist heilige Schrift, Teil des unfehlbaren Wortes Gottes und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und so ging es mir auch. In der Beschäftigung mit diesem Kapitel dachte ich, ich überspringe das einfach und mache es mir leicht. Aber ich tue es nicht und denke, dass dieses Wort auch für uns etwas bereithält. Wir lesen Nehemia 7, 1 bis 72. Und es geschah, als die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Dann übertrug ich den Oberbefehl über Jerusalem meinem Bruder Hanani und dem Burgobersten Hanania, denn der galt als ein treuer Mann und als gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sagte zu ihnen, die Tore Jerusalems sollen nicht eher geöffnet werden, als bis die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Torflügel schließen. Und dann verriegelt sie. Und man soll Wachen aus den Bewohnern Jerusalems aufstellen. Den einen auf seiner Wache und den anderen vor seinem Haus. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß. Doch das Volk in ihr war spärlich. Und keine Häuser waren gebaut. Und mein Gott gab mir es ins Herz. Und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben, das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt, alle, die mit Zerubabel kamen und mit Jeschua, Nehemia, Asaja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilshan, Misperet, Bigwai, Nehum und Baana. Das ist die Zahl der Männer des Volkes Israel. Die Söhne Parosch 2172, die Söhne Shephatia 372, die Söhne Arach 652, die Söhne Pahat Moab, von den Söhnen Jeschuas und Joabs 2818, die Söhne Elam 1254, die Söhne Sattu 845, die Söhne Sakkai 760, die Söhne Binui 648, die Söhne Bebai 628, die Söhne Asgad 2322, die Söhne Adonikam 667, die Söhne Bigwai 2067, die Söhne Adin 655, die Söhne Ater von Hiskia 98, die Söhne Haschum 328, die Söhne Betzai 324, die Söhne Harif 112, die Söhne Gibeon 95, die Männer von Bethlehem und Netopha 188, die Männer von Anatot 128, die Männer von Bet Asmavet 42, die Männer von Kirjat Jearim, Kephira und Beerot 743, die Männer von Rama und Geba 621, die Männer von Michmas 122, die Männer von Bethel und Ai 123, die Männer vom anderen Nebo 52, die Söhne des anderen Elam 1254, die Söhne Harim 320, die Söhne Jerichos 345, die Söhne Lot, Hadid und Ono 721, die Söhne Senaa 3930. Zieht das durch? Ja, er zieht es durch. Die Priester, die Söhne Jedadja vom Haus Jeschua 973, die Söhne Immer 1052, die Söhne Paschur 1247, die Söhne Harim 1017. Die Leviten, die Söhne Jeschua von Kadmiel, von den Söhnen Hodewa 74, die Sänger, die Söhne Asaf 148, die Torhüter, die Söhne Shallum, die Söhne Ater, die Söhne Talmon, die Söhne Akkub, die Söhne Hatita, die Söhne Shobai, insgesamt 138. Die Tempeldiener, die Söhne Ziha, die Söhne Hasufa, die Söhne Tabot, die Söhne Keros, die Söhne Sia, die Söhne Padon, die Söhne Lebana, die Söhne Hagaba, die Söhne Salmai, die Söhne Hanan, die Söhne Gidel, die Söhne Gaha, die Söhne Reaya, die Söhne Rezin, die Söhne Nekoda, die Söhne Gazam, die Söhne Usa, die Söhne Paseach, die Söhne Besa, die Söhne Meunita, die Söhne der Nefusita, die Söhne Bakbuk, die Söhne Hakufa, die Söhne Hahur, die Söhne Batzlit, die Söhne Mehida, die Söhne Harsha, die Söhne Bakos, die Söhne Sisera, die Söhne Temach, die Söhne Neziach und die Söhne Hatifa. Die Söhne der Knechte Salomos, die Söhne Sotai, die Söhne Soferet, die Söhne Perida, die Söhne Jaala, die Söhne Dakon, die Söhne Gidel, die Söhne Shephatia, die Söhne Hattiel, die Söhne Pocherezibayim, die Söhne Amon. Alle Tempeldiener und Söhne der Knechte Salomos waren 392. Und die folgenden sind die, die aus Tel Melach, Tel Hasha, Kerub Adon und Immer heraufzogen. Aber sie konnten ihr Vaterhaus und ihre Abstammung nicht angeben, ob sie aus Israel wären. Die Söhne Delaja, die Söhne Tobia, die Söhne Nekoda 642. Und von den Priestern, die Söhne Habaya, die Söhne Hakotz, die Söhne Barzillai, der von den Töchtern des Gileaditas Barzillai eine Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Diese suchten ihre Eintragung ins Geschlechtsregister, aber sie wurde nicht gefunden. So wurden sie vom Priesteramt als unrein ausgeschlossen. Und der Tirschata befahl ihnen, nicht vom Hochheiligen zu essen, bis der Priester für die Urim und die Tumim auftrete. Die ganze Versammlung zählte insgesamt 42.360, abgesehen von ihren Knechten und ihren Mägden. Diese waren 7.337 und sie hatten 245 Sänger und Sängerinnen, 435 Kamele und 6.720 Esel. Und ein Teil der Familienoberhäupter spendete für das Werk. Der Tirschata gab für den Schatz 1000 Golddariken, 50 Sprengschalen, 530 Priesterleibröcke und einige von den Familienoberhäuptern gaben für den Schatz des Werkes 20.000 Golddariken und 2200 Silberminen. Und das, was das übrige Volk gab, war 20.000 Golddariken und 2000 Silberminen und 67 Priesterleibröcke. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter und die Sänger, einige aus dem Volk und die Tempeldiener und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Amen. Amen. Warum das alles? Diese Frage werden wir uns noch widmen. Wir gehen in den Vers 1. Dort heißt es wiederholt, zum wiederholten Mal, dass die Mauer fertig gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte. Jetzt kommt der Moment, wo die Tore endlich auch stehen. Da wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt. Also, wie eben gerade gesagt, wiederholt wurde schon festgestellt, auch im vergangenen Kapitel, dass die Mauer so ziemlich fertig gebaut ist. Und jetzt kommt sozusagen der finale Abschluss. Und was bewirkt Gottes Treue in diesem Unternehmen bei Nehemia? Gottes Treue weckt in Nehemia hingegebene Anbetung. Nehemia ruft nämlich, als er fertig ist, nicht einfach nur die Bodyguards, sondern wen ruft er? Er ruft die Leviten und die Sänger. Denn es handelt sich hier um die Stadtmauer, um den Bau der Stadtmauer, handelt es sich nicht nur einfach um Steine, die gebaut werden, sondern aus Nehemias Perspektive ist das etwas, was Gott zur Ehre gebaut wird. Also wenn du Dinge tust, wo du denkst, hat das eigentlich einen unmittelbaren Effekt auf die Anbetung Gottes, überleg dir, vielleicht dient das, was du tust, dass andere in den Frieden kommen können in der Stadt Gottes, in die Begegnung Gottes kommen können und Gott nahen können in Ruhe. Versteht ihr den Gedanken? Die Stadtmauer wurde dazu gebaut, dass das Volk zum Tempel gehen konnte und Frieden hatte von ihren Feinden. Und so ist auch manches Werk, was wir tun, nicht unmittelbar vielleicht mit der Anbetung Gottes so direkt verbunden. Aber für Nehemia war das klar, dieses Werk, es sind nicht nur Steine, es dient der Anbetung Gottes dann letztendlich auch im Tempel. Und dazu hat er jetzt sogar noch die Leviten und die Sänger, die ja eigentlich nicht an die Stadtmauer gehören, sondern eigentlich in oder an den Tempel, holt er zu sich an die Stadtmauer und beginnt dort, Gott anzubeten für die Treue, die er hier erlebt hat, dass Gott sie durchgeführt hat und von Feinden bewahrt hat. Und gerade in dieser Abschlussphase der Stadtmauer konnte Nehemia sehr leicht dazu verleitet werden, sehr selbstzentriert zu werden. Hört genau zu, sehr selbstzentriert zu werden, weil er jetzt als großer Statthalter hier ein ganz großes Werk für Gott und für die anderen vollständig gemacht hat. Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns das Kapitel vorher anschauen, was wir uns letzte Woche angehört haben. Die Feinde haben vorrangig Nehemia gesehen. Es ging immer nur um Nehemia, Nehemia, Nehemia. Er ist so eine große Figur in dieser ganzen Geschichtserzählung. Er wurde von den Feinden mit Briefen angeschrieben, um in Verunsicherung zu kommen. Er wird betrogen. Sie sagten, er baue die Mauer. Hat Nehemia alleine die Mauer gebaut? Natürlich nicht. Aber er baut die Mauer. Er setzt angeblich Propheten ein, die das erzählen, was er will. Und er wolle König werden. Nehemia, Nehemia, Nehemia. Und er soll geschmäht werden und über ihn soll gespottet werden. Also er steht jetzt schon so krass im Rampenlicht für die Feinde und sicherlich auch im Volk Gottes einfach als Leittier, der alle mitzieht und die Vision gibt. Und es ist ja auch so, dass Nehemia wirklich viel geleistet hat. Er hat viel gearbeitet. Aber im Neuen Testament finden wir eine Person, die auch sehr viel im Reich Gottes gearbeitet hat. Und das ist Paulus. Und in 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus über seine Arbeit selber: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern, jetzt kommt's, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das ist auch mal echt eine steile Ansage, Paulus. Demut, wo bist du? Aber er ist hier ganz ernst. Ich habe mehr geleistet und mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus wusste nämlich ganz genau, das, was ich alles tue, Ich kann so schnell ins Rampenlicht kommen, auch so wie ein Nehemia. Ich kann jetzt bei Fertigstellung dieses Werkes, kann ich in Selbstherrlichkeit mich baden. Aber er ist sich bewusst, so wie ein Paulus. Ich habe zwar viel gearbeitet, ja tatsächlich, aber das war nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und genau das mussten auch die Feinde von Nehemia feststellen. Geht nochmal in Kapitel 6, Vers 16. Dort heißt es nämlich, nachdem er sagt, und die Mauer wurde fertiggestellt, dass es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen, und sie erkannten, dass dieses Werk von dem großartigen Nehemia geschehen ist. Ganz genau. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Die Frage ist, wie konnten die Feinde, die Gott nicht kennen, erkennen, dass hier nicht die Kraft Nehemias steht, sondern dass sie erkennen konnten, hier ist der allmächtige Gott am Werk. Wie konnten die Feinde das erkennen? Die Antwort ist ganz leicht. Nehemia hat nämlich nicht die Tore eingesetzt und hat sich dann vor das Tor gestellt und hat gesagt, schaut mal, was ich gemacht habe. Sondern er ist einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, jetzt holt mal die Leviten und die Sänger. Und jetzt wird Gott gepriesen. Gott wird angebetet. Gott wird ins Zentrum gerückt. Und wir werden unseren Gott verherrlichen mit den Leviten und mit den Sängern, die eigentlich hier gar nichts zu tun haben. So, dass es unsere Feinde hören müssen. Und sie merken, Moment mal, hier ist eine andere Macht am Werk. Hier ist der lebendige Gott. Das ist nicht nur Nehemia. Wer ist Nehemia? Und dort, wo die eigentlich hingehören, an den Tempel Gottes, dort, wo die Anbetung Gottes verortet ist, da werden sie abgeholt und werden an die Stadtmauer gebracht. Denn der Mauerbau ist ebenfalls Anbetung Gottes. Auch Anbetung Gottes. Und wir sind geneigt, auch im 21. Jahrhundert, als Christen in Gemeinde, sind wir dazu geneigt, geistliche Erfolge auf das Wirken der Menschen zu reduzieren. Also wenn wir irgendwie einen Dienst anschauen, erfolgreiche Dienste oder ein florierendes Gemeindeangebot oder volle, überfüllte und intensive Gottesdienste. Gut, jetzt ist gerade nicht so überfüllt hier am Sportfeld 2. Es ist sehr, sehr leer hier hinter der Kamera. Aber die ihr hier seid oder die ihr zur Gemeinde gehört, ihr wisst, wie diese Gemeinde eigentlich aus allen Nähten platzt. Vielleicht genießt jetzt eine Gemeinde besonders große Aufmerksamkeit durch ganz viele Klicks, ganz viele Abonnenten bei YouTube. Abonniert uns, abonniert uns, abonniert uns. Abonnier uns! Nehemia interessiert sich nicht für diese menschenzentrierte Verherrlichung. Das ist überhaupt nicht sein Punkt. Das interessiert ihn nicht. Selbst wenn wir etwa geistliche Erfolge erleben, müssen wir immer wieder darauf zurückkommen, wer steckt eigentlich dahinter? Wessen Gnade genieße ich hier eigentlich? Und Nehemia interessierte sich dafür, dass Gott die Ehre erhält, die er auch verdient hat. Und sein Fokus gilt nicht seinem eigenen Erfolg, sondern er feiert an der Stadtmauer, an seinem Projekt, seine Berufung, die zur Erfüllung gekommen ist, feiert er die Treue Gottes. Darum, wenn du persönlich eine Gabe von Gott geschenkt bekommen hast und diese Gabe setzt du ein zum Segen für andere, dann trage Sorge dafür, stelle sicher, dass wenn die anderen in den Genuss deiner Gabe kommen, dass sie auch hinreichend in den Genuss der Gegenwart Gottes kommen. Wenn du nicht dafür Sorge trägst, dass die Menschen, die du mit deiner Gabe beschenkst, wenn du sie nicht auf Gott hinweist und dass sie in das Preisen über Gott kommen, weil sie dich sehen und deine Gabe, dann ist das am Ende alles nix. Und dann hast du deinen Lohn dahin. Dann hast du deinen Lohn dahin. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 16, sein ein Vers, den ich öfter mal zitiere, da sagt Jesus ganz eindeutig, so soll euer Licht leuchten. Ihr sollt es nicht verstecken. Das, was ich euch gebe, das sollen alle sehen. Bringt es raus. Es soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Und euch preisen? Nein, damit sie eure Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das bedeutet, wenn wir unser Licht leuchten lassen und die Menschen unsere guten Werke sehen, dann müssen sie auch eine Idee davon bekommen, wer hinter diesem Werk steht. Aber wenn du einfach nur das einfach rausbringst, dein gutes Werk, deine Begabung, deine Talentierung, die du hast, aber nicht in dem, was du tust, auch kommunizierst, dass du, so wie Paulus sagst, die Gnade Gottes ist mit mir, dann werden die anderen Menschen gar nicht mitbekommen, aus welcher Kraftquelle du deine Kraft ziehst. Und so gilt auch für uns, also ihr seht, in Matthäus 5, Vers 16 geht es auch wieder um die Verherrlichung Gottes. Es muss in die Verherrlichung Gottes münden. Und deswegen tun wir gut daran als Gemeinde, dass kraftvolle und pulsierende Anbetung einen zentralen Stellenwert im Leben in der Gemeinde einnimmt. Wenn wir miteinander Lieder singen, dann ist das nicht einfach nur, weil wir irgendwie ein bisschen Folklore üben wollen und weil irgendwie ein bisschen Chorgesang nett ist. Wir Menschen sind Beziehungswesen und wir brauchen Begegnungen mit positiven Gefühlen, Empfindungen und Emotionen. In einigen Kirchen, in einigen Bereichen von Kirche, des Christentums, sind Gefühle irgendwie was Schlimmes. So funktionieren wir nun mal. Nicht alleine. Gefühle sind auch nicht das Verlässlichste, was wir haben. Sie sind auch wankelmütig. Und dennoch funktionieren wir in persönlicher Begegnung ganz stark auf der emotionalen Ebene und reagieren da. Und es ist für mich kein Zufall, dass Nehemia hier Musiker holt, Sänger holt und dass er möchte, dass jetzt hier gesungen und angebetet wird. Musikalische Anbetung spielt eine wichtige Rolle. Warum? Martin Luther hat gesagt, von der Musik ist zu sagen, dass nach dem heiligen Wort Gottes nichts so hoch zu rühmen ist. Er spricht von der Musik. Warum? Weil sie aller Bewegung des menschlichen Herzens mächtig ist. Ich liebe diese Formulierung, schön alt. Weil sie aller Bewegung des menschlichen Herzens mächtig ist. Er spricht hier über deine Emotionen, über deine Empfindsamkeiten und deine Gefühle. Und wenn wir nicht menschenzentriert sein wollen, wenn wir merken, Gott segnet uns, dann tun wir gut daran, diese Bewegung des menschlichen Herzens, beziehungsweise diese Euphorie, die da ist, mit leidenschaftlichem Lobpreis auf Gott zu richten. Denn das Ding ist, du kannst nicht ausschalten, dass du keine Gefühle mehr hättest. Das ist nicht möglich. Du bist ein Gefühlswesen, ob du willst oder nicht. Euphorie kommt und es braucht einen Kanal. Und die Frage ist, wohin wird es dann zielen? Und wenn wir mit Segen konfrontiert sind, so wie bei einem vollendeten Werk der Stadtmauer, und wir diese Begeisterung uns empfinden, ist die Frage, wohin geht das? Und wenn wir nicht lernen, als Gemeinde leidenschaftlich Gott anzubeten und zu preisen aus ganzer Kehle, dann wirst du merken, dass Menschen, die um uns herum sind, nicht Gott verherrlichen, sondern dich und mich. Gottes Treue weckt hingegebene Anbetung in uns. Wenn wir Gottes Treue erfahren, dass er uns segnet, dann sollen wir zu hingegebenen Anbetern werden. Wenn wir singen, dann singen wir nicht für die Wand, sondern wir besingen unseren Herrn. Und das ist ein Wohlklang in seinen Ohren. Wir gehen weiter. In Versen 2-3 sehen wir, dass Nehemia weiter in seiner Schilderung geht und dass er jetzt Verantwortung abgibt und Mitarbeiter einsetzt. Das heißt dort, dann übertrug ich den Oberbefehl über Jerusalem meinem Bruder Hanani und dem Burgobersten Hanania, denn er galt als ein treuer Mann und als gottesfürchtig vor vielen anderen. Nehemia setzt Mitarbeiter ein, er hat hier auch eine Leiterqualität, er kann delegieren, er kann Dinge abgeben, muss sie nicht festhalten, er gibt sie weiter, weil weiterhin Gefahr für Jerusalem existiert. Die Feinde sind nicht eingeschlafen, sondern sie sind immer noch da und deswegen braucht man Personal, was weiter sicherstellt, dass diese Stadt geschützt ist. Und er gibt den Oberbefehl über Jerusalem wem? Seinen Bruder Hanani. Wer ist Hanani? Wenn du das Nehemia-Buch liest, dann ist Hanani die Person, die Nehemia ganz, ganz zu Beginn im ersten Kapitel schon erwähnt. Denn der Bruder Hanani, sein Bruder, man streitet sich darüber, ist er wirklich sein leiblicher Bruder oder sein Bruder im Geiste oder sein jüdischer Bruder? Ich gehe persönlich davon aus, dass er sein leiblicher Bruder ist, aber ich habe dafür keine Beweise. Vielleicht finde ich den Gedanken auch einfach nur schön. Auf jeden Fall hat er dem Hanani diese Rolle übertragen und er war der Erste, der Nehemia von der Not in Jerusalem berichtet hat. Nehemia hat Hanani und andere Juden kommen sehen und hat gefragt, wie steht's um Jerusalem? Und dann war Hanani derjenige, der ihm erzählt hat, hey, es liegt alles in Schutt und Asche. Es ist eine Katastrophe in Jerusalem. Daraufhin ging etwas in Nehemia los, interessanterweise. Hanani war da irgendwie völlig unbedeutend. Er hat einfach nur diese Botschaft weitergegeben und dann verschwindet er. Und wir sehen dann auf einmal Nehemia, wie er voll ergriffen ist und eine Berufung von Gott bekommt und dort voll reingeht. Darum handelt es die ganzen Wochen. Also Hanani hat bis jetzt keine herausragende Rolle gespielt. Was hat Hanani gemacht? Er ist einfach nur mitgegangen. Er ist einfach nur mitgegangen und hat mitgeholfen. Er ist einfach mitgegangen und hat mitgeholfen. Er hat keine große Sache bislang, keine große Rolle gespielt. Und Hanani hat was erlebt? Er hat Gottes Treue erlebt. Er hat gesehen, Gott ist treu. Gott tut wirklich das, was er durch Propheten prophezeit hatte. Er war selber noch nicht in einer großartigen Berufung, sondern hat einfach gesagt, okay, ich gehe mit und ich schau mal. Und er erlebt Gottes Treue. Und er wurde dadurch zu einem hingegebenen Mitarbeiter. Denn was sind seine Eigenschaften? Er wurde nicht als Oberster dort eingesetzt, weil er irgendwie ein großes Management-Talent hätte oder irgendwie Seminare in moderner Kommunikation belegt hat. Das sind nicht die Eigenschaften in der Bibel, die ganz oben auf sind. Seine Eigenschaften sind was? Treuer Mann. Er ist treu. Er ist gottesfürchtig. Treu und gottesfürchtig. Beachtet, im Kapitel vorher haben wir gelesen, was haben die Feinde die ganze Zeit versucht? Sie haben versucht, den Juden das Fürchten zu lehren. Hier haben wir es wieder. Nehemia in Kapitel 5 hat gesagt, ich will gottesfürchtig sein, ich fürchte meinen Gott. Die Feinde wollen mir das Fürchten lernen und auch meinen Freunden, meinen Juden. Und jetzt sehen wir, dass ein Hanani sich durch diese Phase auch, ich sag mal, durchgeboxt hat mit Gottes Gnade und er auch wie Nehemia als gottesfürchtig gefunden wurde. Also, dass er sich auch nicht einschüchtern lassen hat von den Feinden ringsrum. Also, Hanani hat sich wie Nehemia als gottesfürchtig in diesen Phasen bewährt und erwiesen. Und das bringt, das ist so schön, dass Nehemia das hier bringt, dass er nicht einfach auf seine eigene Gottesfurcht Wert legt, sondern dass er zeigt, Gott ist auch mit anderen. Und diejenigen, die bewährt sind in der Nachfolge, die sind auch in der Lage, über höheres Gesetz zu werden. Also Hanani hat durch das Erleben der Treue Gottes Hingabe zur Mitarbeit entwickelt und dadurch, meine Freunde, eine neue Berufung gefunden. Er hat einfach die Dinge, die offensichtlich vor seinen Füßen lagen, hatte gemacht. Er ist mitgelaufen. Hat Gottes Treue erlebt und hat daraufhin mit Hingabe wurde in ihm geweckt, Hingabe in der Mitarbeit, im Dienst. Und indem er das getan hat, kam er auf einmal zu einer expliziten Berufung. Nach letzter Woche haben sehr, sehr viele in unserer Gemeinde sich gegenseitig die Frage gestellt, was ist eigentlich um Himmels Willen meine Berufung? Viele waren herausgefordert von dieser Predigt, fanden, alles super, alles toll, klasse, ja, super, aber Moment mal, ich weiß gar nicht, wozu ich berufen bin. Ich verspreche euch, das Thema der Berufung wird uns als Gemeinde noch sehr, sehr stark beschäftigen. Bis hierhin erst einmal möchte ich nur das weitergeben. Mach es wie Hanani. Begleite treue und gottesfürchtige Geschwister. Und unterstütze sie. Ahme ihnen nach. Lauf mit. Hilf mit. Und dann kannst du vielleicht auch mal darauf achten, was sehen denn diese Leute in mir? Es ist nicht so, dass Hanani gesagt hat, weißt du was, Nehemia, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte eine Vision und einen Traum und ich sollte jetzt diese Berufung Berufung in Anspruch nehmen. Das kann passieren, denn Nehemiah hat das, ich sag mal, ähnlich erlebt. Gott hat ihm Dinge aufs Herz gelegt. Das kann passieren, dass Gott uns das ganz persönlich auch offenbart. Aber bei Hanani sehen wir, dass er zu seiner Berufung kommt, indem Gott einfach den Nehemiah gebraucht, seinen Bruder, und er seine Hingabe sieht und sagt, es ist offenkundig, dass du jetzt diesen Dienst tun solltest. Und dann passen die Dinge zusammen. Okay. Also, Gottes Treue weckt hingegebene Anbetung und Gottes Treue weckt auch hingegebene Mitarbeit. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte mit euch die Verse 4 bis 5 anschauen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment, wir haben jetzt hier 72 Verse, geht das in dem Tempo so weiter? Ja, nein, natürlich nicht. Das, was wir in den Versen 4 bis 5 lesen, erklärt, warum wir dieses ganze Geschlechtsregister vorfinden. Aber erst einmal lesen wir nochmal die Verse 4 bis 5. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß. Doch das Volk in ihr war spärlich und keine Häuser waren gebaut. Und mein Gott gab es mir ins Herz. Und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben, das habe ich alles gelesen, das werde ich jetzt nicht noch einmal lesen. Was sehen wir hier? Die Juden haben diese Mauer gebaut. Die Stadt war schön, war groß ausgedehnt, aber sie war leer. Die Juden haben A gesagt, aber nicht B. Sie haben A gesagt, aber nicht B gesagt. Denn die beste Stadtmauer, die beste Stadt nutzt nichts, wenn keine Menschen die Stadt bevölkern. Die hatten keine Lust, in diese Stadt zu ziehen. Das war ein Problem für diese Stadt, weil wenn die Stadt leer bleibt, dann ist in 0, nix der Feind da, macht die Stadtmauer kaputt und wird diese Stadt übernehmen. Und dann ist der Wiederaufbau gescheitert. Die meisten haben deswegen sich lieber außerhalb, nicht so zentral, wo der Tempel ist und so, wo Gott einen Plan hat, lieber ein bisschen außerhalb, nicht zu nah am Plan Gottes leben, weil das könnte nämlich Probleme bringen. Es war nämlich ein großes Risiko und ein Opfer für Menschen, für Juden, sich in Jerusalem niederzulassen. Denn die Gefahr bestand weiterhin, angegriffen zu werden. Und wer war bereit, dieses Risiko einzugehen? Und neben mir sagt, hey, alle machen fröhlich mit, bauen da was auf. Aber wenn es dann so richtig, was ist die Schlussfolgerung jetzt aus dieser Treue Gottes? Da steigen wir dann aus, das sollen bitte schön andere machen. Und das sieht neben mir als Problem. Sagt, die Stadt ist leer, was ist da los? Und Gott erinnerte jetzt Nehemia daran, dass sich die Juden registrieren lassen sollen und ihre Abstammung feststellen sollen. Bitte noch nicht einschlafen, dieser Punkt ist jetzt echt wichtig, auch wenn es ein bisschen mühselig ist. Gott erinnerte Nehemia daran, dass sich die Juden registrieren lassen sollen und ihre Abstammung feststellen sollen. Im selben Atemzug erwähnt Nehemia, dass er das Register der ersten Rückkehrer entdeckt hat. Warum um Himmels Willen ist es wichtig, im Buch Nehemia eine Liste vorzulesen, reinzuschreiben in Gottes Wort, von Menschen, die überhaupt gar keine Rolle mehr spielen? Nehemia listet hier keine Menschen auf, die gerade in diese Stadt gekommen sind, um aufzubauen. Er liest eine Liste von Jahrzehnten her, wo die Ersten schon gekommen sind, aber wo dann nicht so richtig passiert ist. Warum macht er das? Vor allem, warum zitiert er etwas, was in Esra 2 nahezu genauso steht? Du kannst genauso das nochmal in Esra 2 lesen. Warum diese mühselige Arbeit? Gott erinnert Nehemia und das Volk mit dem, was wir hier lesen, an das Erbe, was sie haben, und damit auch an ihre einhergehende Berufung.
Denn Nehemias Generation steht in dieser Linie der Vorgänger. Und es gab Vorgänger, die hatten eine Berufung, in diese Stadt hineinzugehen. Und jetzt sollst du ermitteln, aus welcher Linie stammst du? Welches Erbe hat Gott dir gegeben? Und das werden wir jetzt ermitteln. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig, dass Gott es Nehemia aufs Herz lag, dass die Leute sich registrieren lassen. Es ist nicht einfach, weil Nehemia gerne Listen hat, sondern um Linien festzustellen. Wo ist das Erbe und was folgert daraus auch für eine Berufung für die Personen, die jetzt hier sind? Denn die Juden dort stehen nicht in einem Vakuum, sondern es ist ein geistliches Erbe vorhanden. Die Frage ist nur, nehme ich dieses geistliche Erbe an und führe es auch weiter? Die Vorfahren von denen, die jetzt zu Nehemias Zeit leben, also die Vorfahren derer, die zu Nehemias Zeit lebten, genau, haben in Psalm 137 Vers 5 bis 6 folgendes gebetet. Obacht! Psalm 137, Vers 5 bis 6. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Die Vorfahren, die wussten, Jerusalem ist unsere Bestimmung. Im Alten Testament ist das der Ort, wo Gott wohnt, wo Gott uns begegnen möchte, wo Gott uns nahen möchte. So war das im Alten Testament. Deswegen ist es so wichtig, diesen Ort nicht zu vergessen. Und wenn ich den vergesse, dann soll förmlich ich selber vergessen werden. Dann soll es mich nicht mehr geben. Denn das ist mein Lebenssinn. Das hat Gott ausgesprochen. Er will treu sein auf diesem Weg und ich möchte da vorausgehen. Und die Vorfahren haben sich auch wirklich dann komplett hingegeben. Sie sind ausgezogen im Vertrauen auf Gottes Treue, dass er sein Versprechen halten wird. Und voller Gottvertrauen sind diese Vorfahren ins Ungewisse gegangen und sind tatsächlich dort in diese Gegend wieder gezogen. Und dieses Geschlechtsregister soll uns und den damaligen Menschen Folgendes verdeutlichen. Gott war vor euch treu. Er ist auch beim Mauerbau treu. Und seine Treue wird auch weiterhin bestehen. Warum seid ihr feige? Sagt A, aber nicht B. Eure Vorfahren hatten ein Ziel. Und ihr geht da jetzt mit hinein, aber auf halber Strecke biegt ihr ab und sagt, da mache ich jetzt nicht mit. Zweifelst du etwa an der Treue Gottes? Und indem sie diese Liste sehen, sollen sie sich erinnern, dass sich Menschen aufgemacht haben aufgrund von Psalm 137. Weil sie wussten, was Gott vorhat und dass Gott ein treuer Gott ist. Und dieses geistliche Erbe verpflichtet. Der Mauerbau dazu war nur der erste Schritt. Gott will durch seine Treue uns zu hingegebenen Erben erwecken. Dass wir um unser Erbe wissen, was Gott uns gegeben hat, damit wir die Dinge, die Gott im Sinn hat, auch weiterführen und nicht einfach beenden, weil wir an der Treue Gottes zweifeln. Und obwohl sie erlebt haben, im Hier und Jetzt, Stadtmauer ist gebaut, hatten sie nicht den Mumm, weiterzugehen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich auch hier mit meiner Familie nieder. Aber es war so wichtig für die Weiterentwicklung des Planes Gottes, dass Menschen erkennen, Moment mal, wir haben jetzt Gottes Treue erlebt. Jetzt konfrontiert uns Nehemia mit dem Geschlechtsregister der ersten Rückkehr. Sie haben seine Treue erlebt. Wir sehen hier eine Kontinuität der Treue Gottes. Welche Gründe habe ich in der Hand, diese Treue Gottes für den nächsten Schritt anzuzweifeln? Hier ist ein Erbe. Und ich will ein hingegebener Erbe sein und entsprechend dieses Erbes jetzt handeln. Wir kommen zum Schluss. Derek Thomas, der Pastor, von dem ich ein Zitat vorgelesen hatte, sagt über diesen Abschnitt, es ist wichtig, dass Christen sich an die Geschichte erinnern, insbesondere an die Geschichte der Gemeinde. Die Menschen müssen über das Leben berühmter Missionare aufgeklärt werden, vor allem derjenigen, die ihr Leben verloren und große Taten des Heldentums für die Sache des Evangeliums vollbracht haben. Wir dürfen die Vergangenheit nicht vergessen. Wir müssen erkennen, woher wir kommen, was Gott getan hat. Und wenn wir nach hinten schauen, Gottes Treue in der Vergangenheit sehen, wenn wir Gottes Treue in der Gegenwart erleben, dann sollen wir mutig und hingegeben dieses Erbe auch weiterführen und in den nächsten Schritt gehen. Und das gilt auch für eine lokale Gemeinde. Ein weiser und großer schwarzer Mann sagte einmal, wir sind an die Grenze der Gemeindegründe angekommen. Wir sollten also auch mit Gott für die nächste Generation ein Stück Geschichte schreiben. Noch einmal. Wir sind an die Grenze der Gemeindegründe angekommen. Wir sollten also auch mit Gott für die nächste Generation ein Stück Geschichte schreiben. Was glaubt ihr, wer dieser große schwarze Mann war? Unser Ältester Dani Pockem. Warum bringe ich das an dieser Stelle? Unsere Gemeinde ist, so wie Daniel es tatsächlich richtig formuliert, an eine Grenze gekommen. Und wir erleben Gottes Treue, Gottes Gut zu uns. Und wir haben uns als Leitung oft nochmal zurückgeschaut. Wir haben uns an die Geschichte erinnert. Und haben uns daran erinnert, dass die Gründer dieser Gemeinde hier, dort, wo wir gerade sind, hatten selber in ihrem Herzen als Vision, wenn dieser Raum irgendwann nicht mehr ausreicht, dann werden wir hier diese Wand öffnen und wir werden hier erweitern, dass noch mehr Menschen in Emmending Platz finden. Das war deren Vision, aber das Häufchen, was sie hier getroffen hatte, kannst du an den Händen abzählen, an ein paar Händen. Das war absurd. Und ich verspreche euch, oder ich sage euch ehrlich, in der Situation, wo wir stehen und überlegen, wie geht es jetzt weiter, sind alle nächsten Schritte, die wir ausmalen können, die wir uns vorstellen können, sind Schuhnummer großen zu groß für uns. Dass wir denken, ich steig aus. Oder dabei belasse ich es. Die Stadtmauer ist gebaut. Sie sieht schön aus, die Tore sind eingesetzt. Wir holen auch die Sänger und beten an. Aber wir gehen nicht weiter, wir gehen nicht in die Stadt und gehen jetzt in den nächsten Schritt, um dieses Erbe weiterzuführen. Aber wir dürfen als Gemeinde, als Christusgemeinde in Emmendingen nicht so handeln, wie die Juden damals, bevor sie die Intervention von Nehemia gehört haben. So dürfen wir nicht handeln, denn das wäre eine Beleidigung der Treue Gottes. Deswegen ist es wichtig für uns zu erkennen, hier hatten Menschen eine Vision von Gott aufs Herz bekommen und wollten Gottes Treue erleben. Sie haben Gottes Treue erlebt. Wir erleben Gottes Treue. Meine Lieben, was bedeutet das für uns heute? Wir haben keine andere Wahl, als auch im Glauben weiterzugehen wie unsere Väter und das fortzusetzen, was Gott ihnen schon aufs Herz gelegt hat. Wir sind in keinem Vakuum und es ist keine Option, A zu sagen, aber nicht B. Ist das herausfordernd? Kann das anstrengend werden? Natürlich. Aber der Segen Gottes wird unermesslich sein. Und die nach uns kommen, werden es uns dann im besten Falle gleich tun. Aber wenn wir aus Feigheit, aus Angst uns scheuen, in den nächsten Schritt zu gehen, ich möchte nicht, dass eine nächste Generation uns das genauso dann nachmacht. Weckt Gottes Treue Hingabe in uns? Das ist die Frage. Weckt Gottes Treue Hingabe in uns? Gottes Treue in Emmendingen. Treuer, als ich gedacht habe. Gottes Treue in Emmendingen. Lasst uns deswegen voller Hingabe Gott anbeten, nicht Menschen zelebrieren, mit dem tollen Licht, tolle Videokameras, tolle Bilder. Lasst uns voller Hingabe Gott anbeten. Lasst uns voller Hingabe, so wie Hanani, dienen und mitarbeiten und dann dort unsere Berufung finden. Und lasst uns vor allem voller Hingabe das Erbe ergreifen und mit Gott für die nächste Generation ein Stück Geschichte schreiben. Amen.
Amen.
Amen. Gott ist für uns, denn wir sind seine Kinder. In seiner Gunst stehen wir für jetzt und immer. Das haben wir gerade gesungen. Und wenn wir jetzt gleich in die DNA-Gruppen gehen und ihr miteinander telefoniert, dann reflektiert mal für euch, in welchem Erbe stehen wir als Gemeinde, vielleicht auch du ganz persönlich. Und wo führt dich dein Weg hin? Was hat Gott da vorbereitet? Wo siehst du Treue in der Vergangenheit? Wo siehst du Treue hier und jetzt? Und was kann das für den nächsten Schritt bedeuten, wo Gottes Treue auch dir Hingabe geben möchte, damit du das Erbe in Anspruch nimmst und weiterziehst? Ich möchte den Gottesdienst beenden mit Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen. Noch einmal. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen. Amen.